Einen schönen Morgen auch unsererseits. Meine Frau und ich, wir freuen uns, dass wir hier sein können. Es ist ja nicht das erste Mal. Am TSR haben wir gearbeitet bis 2014. Danach sind wir nach Mali, nach Westafrika gegangen und sind jetzt mit der Allianzmission unterwegs. Ich glaube, wir haben auch hier schon mal berichtet über unsere Arbeit, die wir dort tun, von Deutschland aus. Und immer dann, wenn wir in Westafrika unterwegs sind, Sierra Leone und Mali liegen nicht so weit voneinander entfernt. Also grob Westafrika. Aber heute Morgen soll es nicht um dieses Thema gehen, sondern um geistliche Erneuerung. Und das, was wir uns wünschen, geistliche Erneuerung für unsere Gemeinden, für unser persönliches Leben, dieser Prozess der Erneuerung hat ihren Preis. Die fällt nicht einfach vom Himmel. Wir wünschen uns Erneuerung für unsere Herzen, für unsere Gemeinden und Erneuerung, die entsteht manchmal in einem kleinen Kern von Menschen, die eine Sehnsucht haben nach geistlicher Erneuerung in ihrem Leben. Gott gebraucht manchmal wenige Menschen, das kann man sehr oft nachweisen im Lauf der Kirchengeschichte, auch in den biblischen Erzählungen. Gott spricht einzelne Menschen an, dort wird ein kleiner Kern gebildet und geistliche Erneuerung entsteht sozusagen von unten nach oben. Sie beginnt im Kleinen und es entsteht eine große Bewegung, die eine gesamte Gesellschaft erfassen kann. Hier und da benutzt auch Gott geistliche Leiter, um geistliche Erneuerungsprozesse anzustoßen. Und dann könnten wir sozusagen von einer geistlichen Bewegung von oben sprechen. Gott stößt geistliche Leiter an, berührt ihr Herz und die geben es weiter und erfassen das ganze Volk, eine ganze Gemeindestruktur. Erneuerung, so haben wir gesagt, fällt nicht einfach vom Himmel. John Wimber, ein mittlerweile verstorbener amerikanischer Pastor, er hat einmal davon gesprochen, dass es ein Charisma der heiligen Unzufriedenheit gibt. Was hat er damit gemeint? Eine heilige Unzufriedenheit, die sich einfach nicht zufrieden gibt mit dem Status quo. Bewegungen, die sind zunächst einmal sehr dynamisch, aber dann erstarren sie im Laufe der Zeit. Das, was uns vor Jahren erfasst hat, das, was uns vor Jahren Impulse gegeben hat, was uns Beine gemacht hat, was unser Herz erfüllt hat, das erstarrt. Das wird zum Status quo, zur Selbstverständlichkeit und wir denken, das unterliege alles einem Automatismus. Und er spricht von dem Charisma der heiligen Unzufriedenheit, von der neuen Sehnsucht, dass Gott uns begegnet in unseren Gemeinden, in unserem Herzen, damit geistliche Erneuerung passiert. Jetzt machen wir einen großen Schritt zurück in die Zeit des Alten Testaments. In die Zeit, als der jüdische König Hiskia im 7. und 8. Jahrhundert vor Christus eine Erneuerung angestoßen hat. Also hier können wir davon reden, dass es eine Erneuerung von oben gegeben hat. Und diese Erneuerung hat das Leben im Gottesdienst, das geistliche Leben des Volkes Gottes erfasst, die Gesellschaft des gesamten Landes. Und davon lesen wir in 2. Chronik die Kapitel 29 bis 32. Das ist natürlich ein sehr langer Text, den ich jetzt nicht vorlesen kann, aber auf den wir immer wieder mal punktuell Bezug nehmen werden. Beim Lesen dieses langen Textes, dieser Kapitel aus der Mitte des Alten Testaments, werden uns wichtige Rahmenbedingungen genannt, die Voraussetzungen bilden für den Prozess geistlicher Erneuerung. Erneuerung braucht einen klaren Blick für die Missstände und den Mut zum Neustart. Also Erneuerung beginnt nicht damit, dass wir einfach nur erfasst werden von der Größe Gottes, sondern wir müssen auch den Mut aufbringen, sozusagen erstmal vor unsere Füße zu schauen, in unser Leben hineinzuschauen, in die Vergangenheit hineinzuschauen, zu gucken, was dort schiefgelaufen ist. Und dann den Mut aufzubringen, zu sagen, ich möchte neu durchstarten. Ich bitte Gott, dass er mir die Kraft gibt, dass Erneuerung entsteht in meinem Leben. Das geistliche Leben damals im jüdischen Volk lag auf dem Boden. Der Tempel war teilweise zerstört, baufällig. Einige Teile des Tempels glichen geradezu einer Rumpelkammer. Die Priester, die Bediensteten, die eigentlich den Auftrag hatten, den Tempel in Schuss zu halten, sie hatten ihre Pflicht vernachlässigt. Die Anbetung des einzigartigen Gottes, der das Volk vor langer Zeit aus der Gefangenschaft, aus der Sklaverei in Ägypten geführt hatte, dem das Volk ihre ganze Anbetung gewidmet hat, ihre ganze Existenz verdankt. Das war das Schlüsselereignis für die Existenz des jüdischen Volkes, die Befreiung aus Ägypten, der Exodus. All das war irgendwie in den Hintergrund getreten. Aber es war nicht nur eine einfache Vernachlässigung der Erinnerungskultur. Viel schlimmer war, dass die Leute sich mittlerweile so im Laufe der Zeit in einem schleichenden Prozess auf die Suche nach Alternativen gemacht hatten. Alternative Götter wurden angebetet. Überall im Land fand man Götzenbilder, auf den Höhen, in den Tälern, teilweise in den Häusern, in den Nischen, fand man im Wohnzimmer von den Leuten kleine Götterstatuen, die angebetet wurden. Das war der eigentliche Skandal. Das war die eigentliche Ursünde, wo wir den Mut brauchen, darauf zu schauen. Da, wo wir in unserem Leben Alternativen hervorzaubern. Da, wo wir Gott Konkurrenz machen, zu sagen, dem gehört unser Herz. Das ist eine Alternative. Gott reicht uns nicht mehr aus. Das ist die Ursünde, die einem geistlichen Niedergang zugrunde liegt. Da, wo wir dem einzigartigen Gott, dem geschichtsmächtigen Gott Konkurrenz machen, wo wir ihm die Würde nehmen, wo wir ihm die Ehre nehmen, da ist unser geistlicher Niedergang besiegelt. Wir entehren Gott. Und wir müssen wissen, dass Gott solche Entwicklungen nicht auf sich sitzen lässt. Eine Gemeinde, eine Gesellschaft, die Gott die Ehre nimmt, die Gott die Würde nimmt, die bewusst und unbewusst Alternativen sucht und sich nicht mehr an Gott orientiert, an seine Normen, an seinen Vorgaben, an seinen Geboten, die wird damit leben müssen, ob wir das wollen oder nicht. Die Konsequenzen, die Folgen davon zu tragen. Und das ist nicht nur geistlicher Niedergang, das ist ethischer Niedergang, das ist wirtschaftlicher Niedergang. Da ist die gesamte Gesellschaft von betroffen. Und ich denke, man könnte jetzt, ohne groß Fantasie aufwenden zu müssen, Dinge aufzählen, die das verdeutlichen, auch in unserer Gesellschaft, nicht nur in unserer Gemeinde. Das sind Folgen der Desorientierung, die münden in Verwahrlosung, in Orientierungslosigkeit. Das war der Zustand damals im 7. und 8. Jahrhundert vor Christus. Und in dieser Zeit wird Hiskia zum König gekrönt, gesalbt, wie das damals hieß. Er war 25 Jahre alt, als er König wurde. Also ein relativ junger Mann. Und er analysiert schonungslos das, was er sieht. Die Situation, den Zustand in seinem Volk. Hier fallen ihm Zustände ins Auge, die für ihn nicht mehr tragbar waren. Und Gott schenkt diesem jungen König das Charisma der heiligen Unzufriedenheit. Er sagt sich nicht, ja, das sind so die gewöhnlichen Erscheinungen, die man eben in Kauf nehmen muss, wenn ein Volk so in die Jahre kommt, wenn eine monarchische Institution in die Jahre kommt. Naja, da kann man nicht mehr so erwarten, dass das alles so geschliffen läuft und die Dynamik noch vorhanden ist wie am Anfang. Das genügte ihm nicht, diese Analyse. Er wollte Einhalt gebieten. Charisma der heiligen Unzufriedenheit. Und er fasst in seinem Herzen den Entschluss, diese Entwicklung aufzuhalten und gegenzusteuern. Was entdecken wir hier? Ein 25-Jähriger nimmt sich vor, die Geschicke seines Volkes wieder neu auszurichten. Es ist ein Appell an die junge Generation. Wir älteren Menschen, wir haben vielleicht so verschwommene Augen, manchmal verklärte Augen in Bezug auf das Leben, was wir bisher gelebt haben, die Strukturen, die wir geschaffen haben, das, was wir als Tradition erachten, das, was wir für gut empfinden. Und uns fehlt manchmal so diese Schärfe der Analyse, die notwendig ist, um wieder neu durchzustarten. Und da brauchen wir die Adlersaugen der jungen Generation und den Mut der jungen Leute zu sagen, das machen wir so nicht mehr weiter. Wir fassen den Entschluss, gegenzusteuern. Gott möchte, dass die junge Generation den Blick schärft. Gott möchte, dass die jungen Leute nicht auf Konferenzen herumtanzen und lediglich Impulse für persönliches Leben mitnehmen, sondern dass sie diese Impulse weitergeben an ihre Gemeinden, an die ältere Generation, dass uns die Augen wieder geöffnet werden für neue Realitäten, für neue Möglichkeiten. Gott möchte, dass die junge Generation den Lauf der Geschicke und der Geschichte aufhält und neu durchstartet im eigenen Leben. Gott möchte, dass die Impulse in den Kontext der gesamten Gesellschaft hineingestellt werden. Hiskia hatte seine geistliche Reife nicht seinem jugendlichen Elan zu verdanken und seine visionäre Kraft. Also, dass wir sagen, die jungen Leute sind halt so, da gibt es so eine Phase im Leben von jungen Menschen, da sind die halt so drauf. Ja? Sie wollen alles verändern und sie wollen alles neu machen und sie achten die Tradition nicht mehr so. Sie wollen irgendwie um des neuen Willens etwas Neues machen. Aber das ist nicht der Grund oder die einzige Motivation, die Hiskia antreibt. Es ist nicht der Kampf gegen die ältere Generation, die ihn ermutigt oder die ihn anschubst, sozusagen etwas Neues durchzustarten, sondern Hiskia stand ganz bewusst, auch als junger Mensch, auf dem Boden einer gesunden geistlichen Tradition. Und die wurde ihm von seinen Eltern mitgegeben. Diese Tradition, auf der er stand, war geprägt von den guten Vorbildern aus der Geschichte seines Volkes, besonders vom König David. Hiskia war ein frommer König, der versuchte auch bewusst in die politischen Geschäfte seine fromme Prägung mit hineinzunehmen. Aber gerade weil er so geprägt war, hat er Anstoß genommen an dem aktuellen Zustand. Also Mut, neue Visionen und einen festen Grund. Das waren die Grundlagen dafür, dass er neu durchgestartet ist. Gesunde geistliche Perspektiven führen zu konkreten Maßnahmen. Wir lesen zunächst von einer sehr lapidaren Maßnahme, die er in die Wege leitet. Türen reparieren. Was hat das mit geistlicher Erneuerung zu tun? Türen reparieren, das war sozusagen ein symbolischer Schritt, den Hiskia hier geht. Er setzt ein sichtbares Zeichen. Jeder, der am Tempel in Jerusalem vorbeiging, dem fielen diesen großen Türen auf, diese Eingangsportale auf, die stets verschlossen waren. Warum waren die immer verschlossen? Die zentralen Gottesdienste waren mittlerweile eingestellt worden. Das war ein himmelschreiendes Unding für diesen jungen König, der ambitioniert war, die Gebote Gottes wieder neu zum Tragen zu bringen. Ein Zeichen des geistlichen Niedergangs. Verschlossene Türen für das zentrale Heiligtum. Dort, wo Menschen eigentlich ein- und ausgehen sollten, da war tote Hose. Die Türen hat man verriegelt, weil die Verankerungen defekt waren. Und wenn man das Ding aufgemacht hätte, dann wären die einem vielleicht entgegengekommen, ja, oder hätten schief gehangen. Verschlossene Türen, kaputte Türen, das war für jeden ersichtlich. Und deshalb entschloss sich Hiskia zunächst einmal, Handwerker zu bestellen und ihnen den Auftrag zu geben, Leute, nehmt euer Werkzeug, euer Material, geht zum Tempel und bitteschön repariert die Türen. Im ersten Jahr, so lesen wir in 2. Chronik 29, Vers 3, im ersten Jahr seiner Regierung, im ersten Monat, öffnete er die Tore des Hauses des Herrn und setzte sie wieder instand. Eine kleine, aber sehr symbolträchtige Maßnahme, die Hiskia hier in die Wege leitet. Es ging nämlich nicht um irgendwelche Türen, sondern um die Türen am Tempel, dem zentralen Vorzeigeheiligtum der Juden. Ein Ort, wo Gott zugesagt hat, dass er besonders gegenwärtig sein wollte im Volk. Ein erstes kleines Zeichen der Erneuerung. Und das zweite, heiligt euch, wenn Leviten, die Leviten gelesen werden. Die Leviten, das war eben diese Gruppe, dieser Teil der Stämme Israels, die für den Dienst am zentralen Heiligtum zuständig waren, also für alles, was mit dem Abhalten von Gottesdiensten zu tun hat, mit Opferhandlungen, dafür waren die Leviten zuständig. Hiskia, so zeigt uns diese Geschichte oder diese Anordnung des Heiligens, bleibt eben nicht beim Äußeren stehen. Das sagt er, es geht nicht nur um Türen, Es geht nicht nur um die Isolierung von Fenstern, es geht nicht um einen neuen Anstrich, sondern es geht um eine Einstellung, um eine heilige, geheiligte Einstellung. Das Äußere reicht nicht aus. Weitere Schritte müssen folgen und die gehen ins Eingemachte. Die Erneuerung des Gottesdienstes erfolgt mit der Erneuerung des geistlichen Personals. Die, die verantwortlich sind, die Leiter, damit startet er und sagt, wenn wir möchten, dass die Gebote Gottes in Gemeinde und Gesellschaft wieder neu zum Tragen kommen, dann müssen wir am Kopf anfangen, bei den Leitern. Es gilt, dass sie sich wieder einem Prozess der Heiligung stellen. Heiligung, was bedeutet, sich wieder neu auf Gott auszurichten, wieder sich bewusst zu machen, ich bin ausgesondert, um Gott zu dienen. Für heutige Verhältnisse klingt das ziemlich übergriffig, finde ich, anmaßend. Wenn ein König, also ein politischer Verantwortungsträger, sich das geistliche Personal vorknöpft und sagt, liebe Pastoren, liebe Gemeindeleiter, ich möchte euch sprechen. So geht das nicht weiter. Heiligt euch. Eine politische Institution, die sich um das geistliche Leben im Volk kümmert. In unserer Zeit, wo das alles schön getrennt ist, ja, in unserem demokratischen System, da können wir uns das nicht vorstellen, dass das so laufen kann. Hiskia zitiert das geistliche Personal und ordnet ihnen Reformen an. In der alttestamentlichen Zeit, wo diese Trennung von Religion und Politik noch nicht so zum Tragen kam, war das eben normal. Der König wurde ja selber von einem Propheten, von einem geistlichen Amtsträger in sein Amt eingeführt, gesalbt. Also für die Leute damals war das völlig normal, dass Religion und öffentliches Leben zusammengehörten. Und der König durfte selbstverständlich auch mitreden, wenn es darum ging, die geistliche Ausrichtung des Volkes neu zu ordnen. Hiskia nimmt seine Verantwortung wahr. Er redet Tacheles. Er liest den Leviten die Leviten. Und das hört sich so an. Ab Vers 5 in 2. Chronik 29. Er sagt, Leviten, hört mich an. Heiligt euch jetzt und heiligt das Haus des Herrn, des Gottes eurer Väter. Schafft alles Unreine aus dem Heiligtum. Unsere Väter haben treulos gehandelt und getan, was dem Herrn, unserem Gott, missfällt. Sie haben ihn verlassen und ihre Blicke von der Wohnung des Herrn abgewandt und ihr den Rücken gekehrt. Sogar die Tore der Vorhalle haben sie geschlossen, die Lampen ausgelöscht, kein Räucheropfer angezündet und dem Gott Israels im Heiligtum kein Brandopfer dargebracht. Was hat Hiskia vor mit seinem geistlichen Bediensteten? Er möchte den Bund mit Gott erneuern. Er möchte, dass das Volk sich neu besinnt auf die geistlichen Grundlagen seiner Existenz. In Vers 10 lesen wir weiter, ich habe nun vor, einen Bund mit dem Herrn, dem Gott Israels, zu schließen, damit sein glühender Zorn von uns ablässt. Meine Söhne, seid jetzt nicht nachlässig. Euch hat ja der Herr dazu erwählt, dass ihr vor ihm steht und ihm dient. Ihr sollt seine Diener sein und ihm Opfer darbringen. Hiskia hat begriffen, dass das geistliche und soziale Wohl seines Volkes davon abhängt, ob Gott im Gottesdienst wieder neu im Mittelpunkt steht. Und das war längst nicht selbstverständlich in dieser Zeit. Dass Gott wieder neu die Ehre zuteil wird, die ihm gebührt. Religion ist für Hiskia keine Nebensache, keine Privatsache, sondern sie gehört in die Öffentlichkeit. Und ich bin immer wieder erstaunt, wenn ich hier und da Interviews höre im Radio, wenn man unterwegs ist, da werden die Intellektuellen der heutigen Zeit interviewt, Journalisten, Soziologen, die aktuelle Situation analysieren. Und ich bin erstaunt, dass viele von diesen Intellektuellen immer wieder darauf zu sprechen kommen, dass die Orientierungslosigkeit in unserem Land, in der Politik, in der Wirtschaft, global, lokal, national, daher kommt, dass wir die Religion zur Privatsache gemacht haben und dass die Religion, die eigentlich Orientierung, ethische, geistliche Orientierung bieten kann, zu stark vernachlässigt wird. Das sagen keine Pastoren, für die sich das so gehört, das so zu sagen. Ja? Das sagen säkulare Soziologen, universitär gebildete Leute, die die Geschicke und das Geschehen unserer Zeit analysieren. Sie sagen, wir brauchen wieder mehr religiöse Orientierung. Das hat damals Hiskia erkannt. Religion gehört in die Öffentlichkeit. Sie soll das öffentliche Leben prägen. Sie ist keine Privatsache. Das Haus Gottes soll wieder seinem ursprünglichen Zweck zugeführt werden. Der Tempel war ja nicht irgendein religiöses Zentrum. In der jüdischen Tradition war es der Ort, wo Gott seinem Volk begegnen wollte. Genau das bedeutet Heiligtum, der besondere Ort, der dafür bestimmt war, dass Gott seinem Volk begegnen konnte, geistliche Impulse weitergeben konnte. Und dazu hatte Gott Diener ausgewählt, die Leviten, die das garantieren sollten. Herz und Haus, das Innere und das Äußere, sollen gleichzeitig geheiligt werden. Und wir beten das ja oft, wie wir es heute Morgen auch gemacht haben, dass Gott zu unseren Herzen sprechen möge. Ja? Dass diese Formel taucht fast in jedem Gottesdienst auf. Und wir wissen wahrscheinlich so ein bisschen, was damit gemeint ist. Aber in unseren Gottesdiensten, da wo wir Gott begegnen, da wo wir wirklich den Wunsch haben, dass Gott zu uns spricht, da geht es eben nicht nur darum, dass wir von unserem Kopf her verstehen, was die Bibel denn da meint und was Gott von uns will. Sondern wenn es wirklich in unser Herz gehen soll, dann heißt es im Grunde genommen, wir sollten aus unseren Gottesdiensten so herausgehen, dass wir wissen, was jetzt zu tun ist. Dass wir was erkannt haben, dass wir irgendwo angesprochen sind, dass etwas hineingefallen ist in das Zentrum unseres Lebens. Denn nicht mehr und nicht weniger ist das Herz im biblischen Sinne. Das Zentrum unseres Lebens, da wo Emotionen, wo Gedanken zusammenfließen, da wo Entscheidungen reifen und wo sagen, jetzt habe ich begriffen, was ich tun soll. Und wenn Gott so zu unseren Herzen spricht, dann kann geistliche Erneuerung starten. Die Geräte des Hauses Gottes werden damals instand gesetzt. Sie werden wieder zurückgestellt an ihren Platz. In Vers 18 lesen wir, darauf gingen sie zum König Hiskia hinein und meldeten, wir haben das ganze Haus des Herrn gereinigt. Den Brandopferaltar mit all seinen Geräten, den Tisch für die Schaubrote mit all seinen Geräten, alle Geräte, die König Ahas während seiner Regierung durch seine Treulosigkeit entweiht hat, haben wir instand gesetzt und geheiligt. Alltagsgegenstände, die man brauchte, wurden geheiligt, wieder ihrem ursprünglichen Zweck zugeführt. Sie stehen nun vor dem Altar des Herrn. Zum geistlichen Erneuerungsprozess gehört auch, dass wir Gott öffentlich ehren und anbeten. Der geistliche Erneuerungsprozess damals, zur Zeit des Hiskia, findet zunächst seinen Höhepunkt da, dass eine öffentliche Versammlung einberufen wird, wo das Volk Gott anbetet. Die führenden Männer werden vom König herbeizitiert. Und wieder wird deutlich, dass geistliche Erneuerung in die Öffentlichkeit gehört. Nicht nur in das stille Kämmerlein, nicht nur in abgeschlossene Räume wie Gemeindezentren. Erneuerungsprozesse sollen eine breite Wirkung erzielen. Sie sollen tiefgründig sein. Und sie muss mit den Leitern beginnen. Sie sind Vorbilder, sie sind Meinungsmacher, sie sind Entscheider. Sie treten in Aktion, sie gehen erste Schritte und sie mobilisieren das Volk. Und das, was auf dem großen Platz vor dem Tempel damals passierte, diese öffentliche Versammlung, das bekam jeder mit. Es war eine Zeremonie, die an Tiefe und Ernsthaftigkeit nicht zu überbieten war. Es ist hier von der Zahl 7 die Rede, die eine besondere Rolle spielt. Und die Zahl 7 ist die Zahl der Vollkommenheit, der heiligen Vollkommenheit. Und wir könnten einfach sagen, damit soll symbolisiert ausgesagt werden, hier soll ganze Sache gemacht werden. Es soll vollkommen, gründlich durchgestartet werden, neu gestartet werden. Vers 21, Man führte 7 Stiere, 7 Widder, 7 Lämmer und 7 Ziegenböcke als Sündopfer für das Königshaus, für das Heiligtum und für Juda herbei, und der König befahl den Priestern, den Nachkommen Aarons, sie auf dem Altar des Herrn darzubringen. Also die Opfertradition im Alten Testament, das haben wir heute nicht mehr, aber das war eben damals die Art und Weise, in der Öffentlichkeit emotional nachvollziehbar Gottesdienste zu feiern, wo auch Vergebung öffentlich zelebriert wurde, dass man Opfer brachte, um zu zeigen, wir haben begriffen, dass wir auf dem schiefen Weg sind. Und von all diesen Tieren wurden 7 herbeigeschafft, um zu sagen, Gott, wir wollen gründlich neu durchstarten. Vergib uns, reinige unsere Herzen. Diese Opfer sind etwas Besonderes. Und zunächst geht es um ein Sündopfer für das Königshaus, also für die Leiter, für die Verantwortlichen. Ein wichtiges Signal. Obwohl Hiskia, so entnehmen wir es den biblischen Berichten, sich persönlich keine Schuld hat zu kommen lassen, er war nicht schuld am Niedergang des Volkes, persönlich jetzt. Trotzdem sagt er, ich stelle mich der Verantwortung, weil ich König bin, weil ich Verantwortungsträger bin in diesem Land. Er hatte keine individuelle Schuld auf sich geladen. Er erklärt sich aber auf diese Weise solidarisch mit der Schuld seines Volkes. Das, finde ich, ist auch ein wichtiger Aspekt geistlicher Erneuerung. Dass wir nicht zunächst schauen und so, ich fühle mir den Puls und sagen, wo bin ich denn jetzt schief, wo hüpft bei mir der Puls, wo habe ich irgendwo was falsch gemacht, dass wir uns und dann eventuell zu der Erkenntnis kommen, bei mir entdecke ich keine rhythmischen Fehlstellungen. Bei mir scheint alles in Ordnung zu sein. Mein geistliches EKG zeigt keine Besonderheiten auf. Ich bin aus dem Schneider. Geistliche Erneuerungsprozesse sind kollektive Prozesse. Und es geht darum, dass wir als Einzelne uns auch zu den Fehlentwicklungen in der Gemeinschaft stellen. Dass wir Konsequenzen daraus ziehen. Genau das tut Hiskia an dieser Stelle und sagt, ich habe keine persönliche Schuld. Dennoch bitte ich die Priester, ein Opfer zu bringen für das Königshaus. Als Vorbild, an symbolischer Handlung. Und dieses stellvertretende Sühneopfer, was Hiskia hier anordnet, das weist hin auf das, was Christus für uns bedeutet. Er war ja auch schuldlos. Trotzdem bringt er dieses Opfer für das Kollektiv, für all die Menschen, die ihm am Herzen liegen. Er springt in die Bresche. Vers 24 lesen wir, dann schlachteten die Priester die Böcke und sprengten das Blut als Sündopfer an dem Altar, um für ganz Israel Sühne zu erwirken. Denn der König hatte das Brandopfer und das Sündopfer für ganz Israel bestimmt. Und diese Opferhandlung in der Öffentlichkeit wird begleitet mit Pauken und Trompeten. Die Leviten traten mit den Instrumenten Davids und die Priester mit ihren Trompeten an. Dann ließ Hiskia das Brandopfer auf dem Altar darbringen. Und als das Opfer begann, setzten gleichzeitig auch der Gesang zur Ehre des Herrn und die Trompeten ein, begleitet von den Instrumenten Davids, des Königs von Israel. Die ganze Versammlung warf sich nieder, während der Gesang ertönte und die Trompeten schmetterten. Dies alles dauerte bis zum Abschluss des Opfers. Und nach der Darbringung des Brandopfers verneigten sich der König und alle, die sich bei ihm eingefunden hatten, und warfen sich nieder. König Hiskia und die führenden Männer befahlen den Leviten, den Herrn mit den Worten Davids und des Sehers Asaph zu preisen, also Psalmen zu singen. Diese sangen den Lobpreis mit Freuden, verneigten sich und warfen sich nieder. Hierauf nahm Hiskia das Wort und sagte, ihr steht jetzt mit vollen Händen vor dem Herrn. Tretet heran und bringt Schlacht- und Dankopfer zum Haus des Herrn. Da brachte die Versammlung Schlacht- und Dankopfer herbei. Manche gaben freiwillig noch Brandopfer hinzu. Also diese symbolische Handlung von Hiskia, diese Handlung, die zunächst für das Königshaus bestimmt war, diese Dynamik geht auf das Volk über. Und alle kommen jetzt mit ihren Opfergaben, weil sie begriffen haben, es betrifft uns alle. Wir müssen alle neu anfangen. Und es schließen sich landesweite Gedenkfeiern an. Der Gottesdienst in Juda zieht seine Kreise. Und Hiskia ordnet an, dass man überall im Land landesweite Passafeste feiert. Und da werden auch die Stämme des Nordreiches Israel mit einbezogen. Auch hier ist der Aufruf dringlich. Hiskia verschweigt nicht den Ernst der Lage. In 2. Chronik 30, Vers 7 heißt es, und seid nicht wie eure Väter, wie eure Brüder, die treulos gehandelt haben gegen den Herrn, den Gott ihrer Väter, sodass er sie zum Entsetzen dahingegeben hat, wie ihr es jetzt seht. Nun verhärtet euren Nacken nicht wie eure Väter. Reicht dem Herrn die Hand und kommt zu seinem Heiligtum, das er für ewig geheiligt hat, und dient dem Herrn, eurem Gott, damit sich die Glut seines Zorns von euch wendet. Ich finde, das ist ein starkes Zeichen. Hiskia war König von Juda. Er weiß aber, unsere Brüder im Nordreich, die Stämme des Nordreiches, die sind genauso betroffen und sie leben von der gleichen geistlichen Tradition wie wir. Und er bezieht sie ein. Über alle politischen Schwierigkeiten, über alle Differenzen, die sich im Lauf der Geschichte ergeben hatten zwischen Nord- und Südreich, das lässt er links liegen. Und er setzt sich darüber hinweg und ruft zur Einheit auf. Zur Einheit, um Gott gemeinsam anzubeten. Und ich finde, das ist ein starkes Zeichen. Das Volk Israel war zum großen Teil bereits von den Assyrern überrannt worden. Sie waren weggeführt worden. Einige waren übrig geblieben. Und er lädt diesen Rest zur gemeinsamen Gedenkfeier ein. Das gemeinsame Erbe sich bewusst zu machen und über diese Erinnerung an die gemeinsame Geschichte wieder zur neuen Anbetung dieses einzigartigen Gottes zu kommen. Denn das Passafest war nichts anderes als ein fundamentales Erinnerungsfest an diese großartige Tat Gottes, das Volk herauszuführen aus der Sklaverei, es durchzuführen durch die Wüste, ihm eine Struktur zu geben, ihm eine Gerichtsbarkeit zu geben, ihm ein neues Land zu geben, eine neue wirtschaftliche Grundlage zu schaffen. All das ist mit diesem Auszug verbunden. Und daran gilt es sich zu erinnern. Hier wird die starke Hand des geschichtsmächtigen Gottes deutlich. Und der erneuerte Gottesdienst, der hier gefeiert wird, hat auch das Ziel, das Gemeinsame, die Einheit herauszustellen. Über alle kulturellen und geschichtlichen und politischen Grenzen hinweg. Und heute in unserer Zeit, die immer multikultureller wird und wo immer dann, wenn wir hier und da an Schwierigkeiten feststellen, uns bewusst machen, wir kommen aus unterschiedlichen Kulturen, wir haben eine unterschiedliche Geschichte, wir sehen Politik unterschiedlich, wir interpretieren vielleicht die Bibel unterschiedlich. Immer dann, wenn wir an unsere Grenzen kommen und die Einheit auf dem Spiel steht, tun wir gut daran, uns an diese Geschichte von damals zu erinnern, dass geistliche Erneuerung nur dann funktionieren wird, wenn wir bereit sind, das, was uns trennt, in einem positiven Sinne zu übersehen, zu überwinden, uns einer neuen Einheit vor Gott zu kommen, zu einem erneuerten Gottesdienst zu kommen. Denn wir feiern unseren Gottesdienst nicht für uns selber, dass wir mit unserer Art, mit unserer Kultur, mit unserer Tradition zur Geltung kommen, sondern wir feiern sie gemeinsam zur Ehre Gottes. Dafür sind Gottesdienste da, dass wir Gott die Ehre geben und erwarten, dass Gott uns dient. Das ist der Kern von Gottesdienst. Und deshalb sind wir aufgerufen, dem Vorbild Hiskia folgend, auf die Brüder und Schwestern unterschiedlicher Konfessionen zuzugehen, auf Geschwister zuzugehen, die aus unterschiedlichen geschichtlichen, politischen, kulturellen Hintergründen kommen. Denn die Anbetung Gottes ist umfassend. Anbetung Gottes ist immer grenzüberschreitend. Wahre geistliche Erneuerung trägt dem Rechnung. Und geistliche Erneuerung hat auch etwas mit Opferbereitschaft zu tun. Die Feierlichkeiten werden noch eine Woche verlängert. Wahrscheinlich kommen immer mehr Leute aus dem Nordreich, aus Juda. Ja, die haben noch nicht alle am Opfer teilgenommen, noch nicht alle an der Zeremonie. Da ist ein Kommen und Gehen und die Verantwortlichen beschließen, das Ganze noch eine Woche zu verlängern. Und das heißt, es werden weitere Lebensmittel benötigt, ja, um die Fremden, die Gäste, die Pilger zu versorgen, die da an der riesigen Konferenz teilnehmen. Und hier beobachten wir in dieser Zeit, dass die Leute opferbereit werden, etwas zu geben von dem, was ihnen gehört, was sie vielleicht mitgebracht haben, das zu teilen mit denjenigen, die von außen dazukommen. Und Hiskia geht auch hier mit einem guten Beispiel voran. Die Leute folgen ihm. Die Opferbereitschaft des Leiters, des Vorbilds, steckt die anderen an. Es reicht nicht aus, um auch die Besucher in Jerusalem mit zu versorgen. Also Erneuerung geht auch ganz praktisch an unsere materiellen Substanz. Es geht nicht nur um neue Gedanken, um ein neues dynamisches Herz, um neue weiße Wände, um reparierte Türen, sondern es geht auch um die Bereitschaft zu teilen, materiell, mit unserer ganzen Existenz, diesen Prozess zu fördern, zu zeigen, wir sind neu geworden. Es soll etwas Neues entstehen. Entneuerte Herzen entwickeln eine neue, veränderte Mentalität des Feierns. Da werden Türen offen gemacht. Da entstehen Räume für Fremde. Da, wo wir mit einem erneuerten Herzen geben, da empfinden wir das nicht als großes Opfer. Dann entsteht eine heilige Selbstverständlichkeit, das zu teilen, was wir geschenkt bekommen haben. Das ist selbstverständlich, dass man mit anderen teilt. Dann rechnet man nicht durch und sagt, wie viel habe ich im Regal noch stehen, wie viel gibt mein Portemonnaie noch her. Da, wo ich mein Herz erfasst ist von diesem großartigen Gedanken, gemeinsam einen erneuerten Gottesdienst vor Gott zu feiern, neu durchzustarten in der Gemeinde, in der Gesellschaft, einen Prozess neu anzustoßen, da bin ich mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit all meiner Kraft, mit meinem Körper dabei und empfinde das nicht als Opfer. Es ist einfach eine natürliche Folge dessen, was mein Herz empfindet. Die Konkurrenten werden entzaubert. Das, was sich hier anschließt, nachdem diese Gottesdienste in der Öffentlichkeit gefeiert worden sind, ist, dass wir beobachten, Gott hat mit einer Person angefangen, einen Erneuerungsprozess zu gestalten, bei den geistlichen Verantwortungsträgern. Das ganze Volk wurde daraufhin mobilisiert. Das war die geistliche Erneuerung nach innen und mit einem starken Zeugnis nach außen. Aber Hiskia geht noch einen Schritt weiter. Jetzt, wo dem Volk neu bewusst geworden war, dass Gott konkurrenzlos ist, alternativlos ist, dass Gott der Einzige ist, dem Ehre gebührt, war sozusagen die Zeit reif, war das Volk genügend sensibilisiert, um auch Schluss zu machen mit den Götzenbildern, die da im Süden, Norden, überall im Land verstreut herumstanden und wo einige aus dem Volk selbstverständlich hingingen, um alternative Götter anzubeten. Von Gott erneuert ziehen die Leute auf Geheiß des Königs Hiskia aus mit Hacke und Spitze und sie zerstören die fremden Götzenbilder an den vielen Kultstätten im ganzen Land. Die Aktion betraf Gebiete in Judäa, aber auch Teile im Nordreich. Ganz äußerlich, ganz handfest werden hier die Zeugnisse, die Auswirkungen dieses geistlichen Erneuerungsprozesses deutlich. Erneuerter Gottesdienst, so lernen wir, beginnt mit der Furcht Gottes. Die Luft anzuhalten und für Augenblicke sich bewusst zu machen, mit welchem Gott wir es zu tun haben. Dass wir uns bewusst machen, Mensch, was bilden wir uns ein? Wir könnten einfach so weiterleben, ohne dass Gott sich Gedanken machen würde, ohne dass das Gott berühren würde, ohne dass es Konsequenzen haben wird für uns. Es geht darum, sich wieder neu auf die geistliche Grundlage zu besinnen, die von Generation zu Generation weitergegeben worden ist. Erneuerungsprozesse beginnen, so haben wir gesehen, mit den geistlichen Leitern. Und sie reinigen die Herzen, ihre Einstellung. Geistliche Erneuerung betrifft die Reparatur, die Instandsetzung zentraler heiliger Orte, der Gotteshäuser, der Räume, damit Gott wieder eine zentrale Rolle spielen kann. Geistliche Erneuerungsprozesse, das ist mehr als perfekte Gottesdienste zu feiern, die liturgisch austariert sind, die perfekt ablaufen. Erneuerter Gottesdienst ist eine öffentliche Geschichte, die unseren Lebenswandel betrifft. Eine Mentalität, die unser Herz erfüllt und wo alles andere sozusagen automatisch dann folgert. Erneuerte Gottesdienste, so haben wir gesehen, stiften Einheit über Traditionen hinweg, über kulturelle Unterschiede hinweg. Da, wo Gott neu angebetet wird, da müssen sich die Konkurrenten warm anziehen. Und ich bin davon überzeugt, wenn wir das in Deutschland wieder neu lernen, über die konfessionellen Grenzen hinweg, über die verschiedenen kulturell geprägten Glaubensgemeinschaften hinweg, wenn wir Einheit wieder neu lernen und gemeinsam den Blick aufrichten auf diesen großartigen Gott, werden wir wieder eine Rolle spielen in diesem Land. Weil wir glaubwürdiger werden, weil man wieder neu auf uns hören wird, wenn wir lernen, mit einer Stimme zu reden, die wirklich eine Alternative bietet zur Orientierungslosigkeit in unserer Zeit. Deshalb ist geistliche Erneuerung so wichtig. Gott fordert von uns, dass wir ihm kompromisslos nachfolgen. Ich möchte euch einladen, ihr könnt dazu gerne sitzen bleiben, einen Augenblick über das nachzudenken, was Gott uns heute Morgen gesagt hat. Und ich möchte diese kurze Zeit der Stille mit einem Gebet abschließen. Großer Gott, wir beten dich an diesem Morgen und danken dir dafür, dass es dir nicht egal ist, wie wir leben, wie unser Herz eingestellt ist, dass es dir nicht egal ist, ob unser Herz für dich brennt oder nicht, dass es dir nicht egal ist, ob wir nach Alternativen suchen in unserem Leben, was uns Sinn gibt, was uns erfüllt, was uns Orientierung gibt. Danke, Herr, dass dein Wort uns Orientierung gibt und dass das biblische Zeugnis uns Menschen vorstellt, die es ernst genommen haben, mit dir unterwegs zu sein, mit dir zu leben, die bereit waren, innezuhalten, dir neu die Ehre zu geben, etwas zu ändern, nach außen, nach innen, die durch ihr Vorbild auch andere angesteckt haben, sodass es zu einer Bewegung kam. Herr, ich danke dir dafür, dass du uns siehst. Ich möchte dich bitten, dass du uns weiter begleitest, dass du uns in uns den Wunsch weiter wach hältst, geistlich erneuert zu werden. Nicht da stehen zu bleiben, wo wir sind. Blind zu werden für unsere Realität. Gib uns Augen, die neu sehen. Gib uns Leiter, die neu motivieren. Gib uns allen den Mut, Schritte nach vorne zu gehen, damit du zur Geltung kommst. In unserem Leben, in unseren Gemeinden, in unserer Gesellschaft. Amen.